Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Willkommen zu Breitband mit Vera Linz am Mikrofon.
Und mit Martin Riesel. Heute schon gezockt? Dann sind Sie nicht allein. 6 Millionen Menschen spielen weltweit im Internet Glücksspiele und die meisten davon in Deutschland. Zumindest was Online-Pokern betrifft. Doch was ist daran so reizvoll? Wie groß ist der Markt und wie viel Suchtpotenzial steckt darin? Das fragen wir in dieser Sendung. Und wir wollen wissen, ob sich Strategien aus dem Glücksspiel auch im Devisenhandel anwenden lassen.
Außerdem erinnern wir an ein Grundrecht, das jetzt gerade mal 5 Jahre alt wird, aber schon fast vergessen ist. Es handelt sich um das IT-Grundrecht, das Recht auf Privatsphäre im Netz sozusagen, das bislang vor allem auf dem Papier existiert.
Ganz sportlich wird es am Ende dieser Sendung mit dem Performance-Tracker Strava. Mithilfe dieser App kann man seine Leistung auf dem Fahrrad optimieren und gegen sich und andere antreten.
Ja, und die Netzmusik stammt heute aus verschiedenen Goethe-Institut-Projekten. Aus Südamerika zum Beispiel das neue Album des Berliners Oval. Latin Glitch vom Feinsten ist das. Dann gibt es Afrodub aus einem Projekt mit Musikern aus Nairobi und Berlin. Außerdem Dub House vom Berliner DJ Pole. Und rund ums Topic Online-Poker ein paar frische Download-Versionen von Lady Gagas Poker Face. Hier von String Pimp, einer Hip-Hop-Truppe aus Cleveland.
Taking over your city, it's Corey Graham.
Space to start, and after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, 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 oh.
When I
poker face, poker face. Oh.
Superhit, what's good? So you can have whatever you like, as long as you bring your friend, and we can have a hell of a night. But today, I've been wrapped up in this rap stuff. If I don't make love to her, she usually acts up. I've been working all day, I'm good, dear. Shit, I'm tired, good ear. Girl, you ain't gotta come out of your clothes. Just follow the codes and swallow a hole. I wouldn't say that I've gotten the flu, but I'm getting more throat than thermometers do. Ew. And you know how that is. Use your knees, not the mattress. It's long like a cobra snake. If I play my cards right, I'll poke her face.
Oh, 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 oh,
yeah.
Oh, 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 oh.
When I
poke her face, poke her face.
Yeah.
Oh, 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 oh.
Superhead, what's good? Superhead, what's good? Superhead, what's good? So you can have whatever you like, as long as you bring your friend, and we can have a hell of a night. But today, I'm going straight to the head like Excedrin. I need that Corinne Steffens with a neck in her head like PCP. So don't walk past like them dudes on a bootleg DVD. No, sir. And she keeps me free, never locked up. Curl the toes in my socks up. So I gotcha, baby girl, I gotcha. I'll eliminate all the others in my roster. Just for you in that head. I'm way too tired to get in that bed. So just that neck, I'll leave me breathless. I took my chain off, I don't wanna be necklace.
Breitband. Topic.
Das Phänomen nahm seinen Anfang um die Jahrtausendwende herum und inzwischen ist daraus eine riesen Goldgrube geworden. Glücksspiele im Internet sind ein Markt, der immer noch wächst, obwohl die Spieler selbst außer dem Spaß an der Sache eigentlich nichts davon haben. Im Gegenteil, allein beim Online-Poker werden weltweit jährlich 3,6 Milliarden Dollar verzockt, also verloren.
Und trotzdem, auch in Deutschland steht Pokern hoch im Kurs, noch beliebter als Sportwetten im Internet. Knapp 600.000 Menschen zocken in Deutschland, inzwischen der größte Markt der Welt. Und das, obwohl der Betrieb von Online-Pokerseiten hierzulande illegal ist und von Gibraltar aus betrieben wird. Matthias Finger hat sich das Phänomen mal genauer angeschaut.
Straße, Full House, Vierling, Flush. Mitgehen, erhöhen, aussteigen. Mehr als 500.000 Deutsche spielen regelmäßig Online-Poker. Mit echtem Geld. Rund um die Uhr.
No one to play with. So play online. It's fun. It's easy. It's the world's largest poker room.
Dabei ist öffentliches Glücksspiel ohne Lizenz in Deutschland verboten. Wie Poker. Denn der Staat will über Steuern mitverdienen. Außerdem kann Pokern süchtig machen, besonders in der Anonymität des Netzes. Viele Online-Pokerportale sitzen deshalb in Ländern wie Gibraltar, wo liberalere Glücksspielgesetze und niedrigere Steuersätze gelten. Aus fernen Ländern locken sie dann mit dem Traum vom großen Geld. Heinz Pius kassierte beim Finale der World Series of Poker über 6 Millionen Euro Preisgeld als erster Deutscher. Mit dem Zocken angefangen hatte er 3 Jahre zuvor im Netz.
Das ist die größte Online-Pokerschule in Deutschland. Mich da angemeldet und da angefangen zu spielen und so halt mein Spiel stetig verbessert.
Das Können durchschnittlicher Spieler hat sich durch Pokerschulen verbessert. Mit Tutorials, Lerngruppen, Chats. E-Learning scheint hier wirklich mal zu funktionieren.
Poker ist ein Kartenspiel für 2 bis 10 Spieler an einem Tisch. Weil der Platz des Spielers das Spiel beeinflusst, wird eine Dealer-Marke vor einem der Spieler platziert.
Den gelehrigen Schülern suggerieren die Schulen, dass sie das Zeug zum Pokerprofi haben. Mit einem Startguthaben dürfen sie sich dann bei Partner-Pokerportalen beweisen. Deren Anbieter kassieren prozentuale Spielgebühren, egal ob Sieg oder Verlust, und sie geben den Pokerschulen eine Gewinnbeteiligung. Dieses Provisionsgeschäft ist der Kitt der Online-Pokerbranche. Die Einnahmen läppern sich, auch wenn die Billigheimer unter den Pokerfischen oft nur geringe Beträge setzen.
Remember the feeling of entering our lobby and easily finding the game you're looking for? Well, good news. The thrill is back. It's where we play.
Doch 95% aller Spieler machen an den digitalen Tischen Minus. Sie sind sogenannte Fische. Gelegenheitsspieler, die von wenigen Haien, den Profis, ausgenommen werden. Die Haie nutzen Spielerdatenbanken oder sie spielen bei einem Dutzend virtueller Pokerrunden gleichzeitig mit und verdienen so ihren Lebensunterhalt. Spielerisch.
Aber es wird weiter und weiter gepokert, manchmal bis zur Verschuldung. Wie viel daran ist denn nun eigentlich Spiel und wie viel ist Sport? Wie viel ist Glück? Wie viel Geschicklichkeit?
Diese Frage haben wir weitergereicht an den Wirtschaftswissenschaftler Ingo Fiedler von der Universität Hamburg. Er hat promoviert zum Online-Poker, hat empirische Studien dazu gemacht und die erste Frage an ihn darum, ist Pokern nun eigentlich Glücksspiel oder Sport?
Für das Recht relevant ist ja, ist es ein Glücksspiel oder ist es eben ein Geschicklichkeitsspiel? Und wenn es ein Geschicklichkeitsspiel ist, würde ich es dann auch als Sport einordnen. Und die Sache ist, dass das nicht so einfach ist. Die Antwort ist, hängt nämlich davon ab, was man betrachtet. Betrachtet man den Durchschnittsspieler im Sinne von jeder, der theoretisch einfach mal auf dieses Pokerportal kommen könnte, dann ist es für den ein Glücksspiel. Betrachtet man allerdings den Extremspieler, der sehr, 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 sehr oft spielt, dann ist es für ihn ein Geschicklichkeitsspiel. Es liegt einfach daran, dass sich die Glückskomponente über die Dauer des Spiels langsam ausmittelt, während die Geschicklichkeitskomponente sich aufaddiert. Das heißt, je häufiger ich spiele, umso mehr wird es zu einem Geschicklichkeitsspiel. Die meisten Spieler von den Köpfen her erreichen allerdings nie diesen Punkt, wo sie dann irgendwann wirklich ein Geschicklichkeitsspiel spielen.
Wir haben es eben in dem Beitrag kurz gehört, über 500.000 Deutsche pokern regelmäßig im Internet. Die Zahl bezieht sich auch auf Daten, die sie für eine Studie 2010 erhoben haben. Nun kann man sagen, spätestens seit Stefan Draab seine TV-Total-Pokerstars.de-Nächte veranstaltet, ist das Ganze in Deutschland auch längst im Mainstream angekommen. Gibt es denn neuere Zahlen?
Wir sind gerade dabei, neue aufzuzeichnen. Wir sehen, dass sich seitdem ein bisschen was getan hat im Gesamtmarkt, insbesondere, dass die USA nahezu komplett weggebrochen sind. Das heißt, Deutschland ist jetzt inzwischen der größte Markt. Demografika ist eigentlich ganz spannend. Es sind vor allen Dingen junge, technologieaffine Männer mit überdurchschnittlicher Bildung und auch überdurchschnittlichem Einkommen, gemessen an ihrer Altersklasse, die Poker spielen.
Sie sagten, der Markt in den USA ist weggebrochen.
Ja, in den USA ganz wichtiges Ereignis, der sogenannte Black Friday. An dem Tag wurden von den großen Anbietern, das waren zu der Zeit PokerStars, sind sie immer noch, und Full Tilt Poker, die haben damals 60% des Marktes ausgemacht, in den USA glaube ich sogar 80% des Marktes. Die beiden Seiten wurden sozusagen gesperrt für amerikanische Bürger. Und damit konnten die dann nicht mehr auf diesen Portalen spielen. Und die Konten von den Amerikanern wurden eingefroren und die haben dann erstmal sehr lange um ihr Geld gebankt, vor allen Dingen, weil Full Tilt Poker in diesem Zuge insolvent gegangen ist. Allerdings ist seitdem sozusagen diese 80% der amerikanischen Spieler sind dann sozusagen aus dem Markt weg, weil Online-Poker in den USA verboten ist und das war eine Rechtsdurchsetzung. In Deutschland haben wir dasselbe Phänomen, Online-Poker ist verboten, allerdings fehlt es an der Rechtsdurchsetzung.
Und warum sind die jetzt alle nach Gibraltar gegangen? Was sagt uns das?
Oh, da sind die eigentlich schon länger. Die haben einfach eine sehr liberale Glücksspielgesetzgebung dort und können aus diesem sicheren Hafen heraus operieren und auch eben sagen, okay, wir haben hier eine Lizenz und von dort aus können wir anbieten, denn dort, wo die Server stehen, dort ist, wo das Glücksspiel angeboten wird. Und die Kunden, die sozusagen zum Beispiel in Deutschland sitzen, kommen ja damit zu uns und hier haben wir unsere Glücksspiellizenz. Wir dürfen also anbieten. Das ist so ganz vereinfacht die Argumentation.
Sie sagten schon, dass Geschicklichkeit und Erfahrung eine große Rolle spielt, auch Rationalität. Könnten da Computer das nicht viel besser machen, nicht viel kälter und effizienter zocken als Menschen? Wäre es nicht sinnvoll, dass ich mich sozusagen eines Computerprogramms bediene beim Zocken?
Definitiv. Das Problem der Pokerbots, also Pokerprogramme, die einfach automatisch die Entscheidung treffen, ist durchaus gegeben. Es ist nicht ganz klar, wie groß das Problem ist. Die Anbieter haben natürlich kein Interesse daran, dass Pokerbots gegen die Menschen spielen. Einfach aus dem Grunde, weil dann die Spieler wegbleiben würden, wenn sie wissen, sie spielen gegen eine Maschine. Das heißt, sie versuchen, solche Pokerbots zu identifizieren und wieder die Konten einzufrieren von denen. Und insofern haben wir da so einen kleinen Wettlauf zwischen denjenigen, die Pokerbots programmieren und den Anbietern, die versuchen, die Pokerbots wieder von den Seiten zu verdrängen. Interessant wird es, wenn der Anbieter selber auf die Idee kommen könnte, Pokerbots einzubauen, um damit die Spieler auszunehmen.
Es gibt ja auch richtig Pokerschulen, über die man einsteigen kann in dieses Spiel. Und wenn man da mal raufgeht, dann sieht man, das funktioniert wie beim Drogeneinstieg, so ein bisschen zumindest. Es gibt Erklärungen und den ersten Startschuss, $50 gibt es umsonst. Was passiert da psychologisch, emotional, wenn man da spielt? Was spürt man da?
Man spielt ja nicht direkt bei der Pokerschule, sondern die leitet einen eben weiter an einen Anbieter und kassiert dafür dann Provision. Und die Provision ist natürlich umso höher, je häufiger und länger ich spiele und je mehr Geld ich einsetze. Und entsprechend hat diese Pokerschule einen Anreiz, mich zum guten Spieler zu machen. Das heißt, guter Spieler verliert nicht ganz so viel, beziehungsweise im Extremfall gewinnt er sogar. Und entsprechend spielt er dann häufiger und länger und er bekommt mehr Geld von dem Pokeranbieter. Und was passiert da psychologisch? Das ist ganz interessant. Man kommt also auf die Seite und es wird einem ganz klar Glauben gemacht, wenn du dich anstrengst, dann kannst du mit Poker dein Geld verdienen. Das ist auch möglich, aber sehr, sehr, sehr schwierig. Und insofern kommt man erstmal darauf und denkt, okay, es kann ja nicht so schwierig sein, hier und da ein paar richtige Mausklicks zu machen. Ich lese mir das jetzt 2-3 Mal durch und dann werde ich das schon schaffen. Ja, dann gibt es halt viele, die nicht merken, dass es nicht reicht. Und dann gibt es welche, die merken, es reicht nicht und sie hören auf. Und dann gibt es wirklich welche, die investieren sehr, sehr viel Zeit und auch sehr viel Lernkapazität und schaffen es dann, ich sage mal, wirklich zum Winning Player zu werden. Wobei das inzwischen ziemlich schwierig geworden ist, muss man auch sagen.
Dieser Vergleich zum Drogeneinstieg kommt ja nicht von ungefähr. Sie sagen ja in dieser Studie auch, alles deutet darauf hin, dass Online-Poker zu den Spielen mit dem größten Suchtpotenzial gehört. Welche Indizien gibt es denn dafür? Und vielleicht, wie lässt sich dieses große Suchtpotenzial erklären, auch im Vergleich zu anderen Spielen?
Im Normalfall denkt man bei Glücksspielen, die mit dem größten Suchtpotenzial ist ganz klar die Automaten. Die sind einfach darauf programmiert, die Leute möglichst schnell und stark süchtig zu machen, weil die dann am meisten Geld verlieren. Es ist also einfach aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus, so presst man das meiste Geld aus den Kunden heraus. Und Online-Poker ist in vielen Belangen dort sehr ähnlich. Die haben einen sehr schnellen Spielablauf. Es ist kontinuierlich, das heißt, man hat nicht irgendwo ein klares Ende und einen klaren Anfang, sondern man kann sich sozusagen in diesen Äther hineinbegeben und es gibt kein Ende, einfach weiterspielen. Und das sind zwei wichtige Komponenten. Die dritte Sache ist noch, dass natürlich der Einstieg sehr einfach ist, weil man mit kleinen Einsätzen anfangen kann. Und man bekommt auch noch zudem die Möglichkeit zu denken, dass man aufgrund von Geschicklichkeit gewonnen hat. Ob das nun wirklich Geschicklichkeit war oder Glück, das weiß der Spieler nicht unbedingt am Anfang. Das lernte er vielleicht erst später, aber es kann sein, dass es dann sogar schon zu spät ist. Und je länger man spielt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch süchtig zu werden. Es kann also im Extremfall dann auch so sein, dass es tatsächlich unter den Winning-Playern, die damit ihr Geld verdienen, süchtige Spieler gibt.
Würden Sie denn auch sagen, dass online das Suchtpotenzial größer ist?
Ja, definitiv. Einfach weil der Spielablauf so viel schneller ist.
Entscheidend ist ja dann die Ausstiegsfrage, genauso wie bei anderen Drogen. Was können Sie da aus Ihrer Forschung, aus Ihrer Erfahrung vielleicht empfehlen, jemanden bestimmte Marken zu setzen? Da steige ich dann wirklich aus und bleibe auch dabei?
Ausstieg ist immer wichtig, wenn man es denn möchte und es dann auch umzusetzen. Das Problem beginnt dann, wenn man aufhören möchte, aber es nicht tut, aus welchen Gründen auch immer. Weil man vielleicht denkt, okay, jetzt versuche ich meinen Verlusten hinterherzujagen, die ich gerade hatte. Das ist so das typische Beispiel. Oder es kann auch in der anderen Richtung sein, oh, es lief jetzt gerade so gut, jetzt spiele ich noch ein bisschen weiter. Also aufhören, wenn man aufhören möchte und das im Vorhinein sagen, okay, ich spiele jetzt eine Stunde, das ist ziemlich wichtig. Gleichzeitig muss aber auch gesagt werden, dass natürlich für die meisten Spieler Poker natürlich einfach nur ein Hobby ist und die Leute nicht süchtig werden. Wichtig ist allerdings, dass diese Spieler gar nicht so viel Geld investieren und verlieren. Also ein Großteil des Marktes kommt eben von den Süchtigen.
Wir sprachen ja schon darüber, dass es Pokerschulen gibt. Nun sind die Steigerungsraten hier nicht mehr so hoch. Darum gibt es inzwischen auch Pokercoaches, die Menschen darin lehren, mit Devisen zu handeln. Welche Querverbindungen sehen Sie hier? Lässt sich das eine tatsächlich auf das andere übertragen?
Also in der Tat ist es so, dass der Pokermarkt auch für die professionellen Spieler immer weniger hergibt. Und deswegen suchen die Leute sich, das sind in der Regel dann junge, sehr intelligente Männer, die seit 3-4 Jahren erfolgreich gepokert haben und jetzt langsam sehen, okay, so viel Geld verdiene ich damit nicht mehr. Ich habe aber gar keine wirklich gute Ausbildung oder Studium und keine Arbeitserfahrung. Was mache ich dann? Dann bietet sich eben Daytrading an. Und das hat eben sehr ähnliche, ja, ich sag mal, Skill-Komponenten. Es ist derselbe Arbeitsplatz in dem Sinne. Man sitzt am Rechner, man guckt sich Daten an, und zwar massiv viele Daten, und versucht dann aus ganz vielen Entscheidungsoptionen immer das Richtige zu machen und dabei den Erwartungswert zu maximieren, ohne sich von irgendwelchen Emotionen leiten zu lassen. Das ist also sehr ähnlich von der Skill-Komponente, die dort ja gefordert wird.
Sagt Ingo Fiedler von der Universität Hamburg. Vielen Dank für dieses Gespräch. Komplett auch nachzuhören auf breitband.deradio.de. Und wir haben es gerade gehört, es gibt auch Schulen, in denen kann man sich online die Tricks des Devisenhandels beibringen lassen.
Genau, und das hat unser Autor Christian Schiffer für uns getestet. Und wie weit er es dabei gebracht hat, das hören wir nach diesem Stück vom Bandprojekt Nightlife, die Scream-Metal-Version von Lady Gagas Pokerface.
Ja, eben am Ende des Gesprächs mit Ingo Fiedler ging es schon darum, Online-Poker ist schon nicht mehr der große Wachstumsmarkt und deshalb hat Dominik Kofert, Betreiber einer Pokerschule, sein Geschäft einfach erweitert.
Ja, und jetzt bringt er Zockern auch bei, wie sie mit Daytrading, also mit dem Kauf und Verkauf von Devisen, reich werden können. Dafür hat er Tradimo geschaffen, eine Online-Trading-Schule und Community. Und Christian Schiffer ist für uns mal zur Probe dieser Community beigetreten.
Kurz gesagt, wenn etwas getradet werden kann, wird es getradet. Dieser Markt steht dir offen. Auch du kannst traden lernen. Und genau dabei hilft dir Tradimo.
Auch ich kann traden lernen. Das zumindest behauptet der Erklärbär aus dem Tradimo-Video. Vor meinem inneren Auge sehe ich schon alles ganz klar vor mir. wie ich aufreizend lässig an meinem Rechner sitze, per Mausklick gewinnbringend einen riesigen Haufen argentinischer Staatsanleihen abstoße, nur um danach die überraschende Aufwärtsbewegung des vietnamesischen Dongs auszunutzen. Mit Umsicht und Beharrlichkeit werde ich so Schritt für Schritt ein kleines Vermögen anhäufen, so viel ist sicher. Gegründet wurde Tradimo von Dominik Kofert.
Dort wollen wir Leuten auf einer sehr, ich sag mal, wissenschaftlichen und auch detaillierten Basis einfach die Hintergründe erklären. Wie funktioniert der Finanzmarkt, wie funktionieren Währungen, wie funktionieren Aktien, wo muss ich aufpassen, muss ich darauf achten, was sind die Anfängerfehler, die ich auf keinen Fall begehen sollte, weil im Internet gibt es ja sehr, sehr viel Quatsch in dem Bereich und da versuchen wir auch in gewisser Weise das Antidot zu sein und das Ganze auf, ich sag mal, eine wissenschaftlich strategische Basis zu stellen, so wie wir es im Pokerbereich eben auch gemacht haben.
Dominik Kofert betreibt von der Felseninsel Gibraltar aus seit Jahren die offenbar sehr erfolgreiche Online-Pokerschule pokerstrategy.com. Mit Tradimo will er den Leuten nun beibringen, wie man erfolgreich an der Börse mitspielt. Das folgt einer gewissen Logik, denn Zocken am Pokertisch funktioniert ähnlich wie das Zocken auf dem virtuellen Börsenparkett.
Letzten Endes ist es beim Finanzhandel genau das Gleiche. Wenn ich eine Aktie kaufe und diese Aktie steigt und ich gewinne damit Geld, habe ich sie ja von jemandem gekauft, der sie mir verkauft hat. Hätte er sie nicht verkauft, hätte er das Geld gewonnen sozusagen. Das heißt, in Anführungsstrichen ist beim Finanzhandel der gleiche Effekt, dass es für jeden Gewinner auch immer einen Verlierer gibt.
In diesem Video lernst du, wie das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern ermittelt wird, was die Länge der Dochte eines Candlesticks aussagt, was ein Doji anzeigt.
Das Einzige, von dem ich weniger verstehe als vom Pokern, ist der Börsenhandel. Also beginne ich damit, mich durch die verschiedenen Lernmodule zu arbeiten. Nach und nach werde ich in die Geheimnisse des Tradens eingeführt. Hier werden die Grundlagen des Aktien- und Devisenhandels vermittelt, die faszinierenden Geheimnisse der technischen Analyse aufgedeckt und erklärt, wie ein gutes Money Management funktioniert. Dazu gibt es Videos.
In diesem Video lernst du, was ein Doji anzeigt und warum du bei Candlesticks, die sich noch nicht fertig gebildet haben, vorsichtig sein musst.
2 Stunden später weiß ich eine Menge über Candlesticks. Ich weiß auch, was ein Doji ist. Ich weiß, dass ich, sobald der Down-Fractal durchbrochen ist, alle sich eventuell bildenden Up-Fractals außer Acht lassen kann und dass es sehr wichtig ist, einen Stop-Loss nur dann zu ändern, wenn das Fractal unter meinem aktuellen Stop-Loss liegt. Doch wir wissen alle, die Börse ist ja vor allem Psychologie. Und hier kann Tradimo von dem Poker-Know-how profitieren.
Von den Fähigkeiten, die ich brauche, um erfolgreich das zu machen, ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ich brauche ein sehr besonnenes, gelassenes Gemüt. Ich darf mich also nicht von meinen Emotionen leiten lassen. Ich muss sehr analytisch sein und ich muss in beiden Bereichen auch sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Und das sind dann, wie gesagt, so ein bisschen auch die Gemeinsamkeiten, die uns auch dazu bewegt haben, in beiden Bereichen letzten Endes Wissen zu vermitteln.
Mindestens so gelassen wie der Pokerstar Chris Jesus Ferguson zu sein, das nehme ich mir vor, als ich endlich beginne zu traden. Ich melde mich dazu bei der Plattform IG Market an. Bleibe ich dort Kunde, erhält Tradimo eine Provision. Tradimo hat also Interesse daran, dass ich erfolgreich bin. Eine Win-Win-Situation, wie das Unternehmen betont. In dem Online-Kurs wurde mir eingebläut, das Risiko zu minimieren, so wie beim Poker. Nicht mehr als 2% soll ich setzen, die Gier und mein Ego im Zaum halten und auf keinen Fall verlorenem Geld hinterherjagen. Jetzt bewege ich mit zittrigen Fingern die Maus hin und her und kaufe für 10.000 Euro mexikanische Pesos, handle mit Siemens-Aktien und einer Währung, die TRY abgekürzt wird, keine Ahnung, was das ist. Nach 2 Stunden habe ich tatsächlich ein Plus von 912 Euro ertradet. Zufrieden schalte ich den Rechner aus. Vielleicht sollte ich es doch einmal mit Poker versuchen.
Mann, 912 Euro, nicht schlecht, oder?
War aber nur Spielgeld, Martin. Kein echtes Geld. 10.000 Euro hat er zur Verfügung gehabt.
Dann hat er also jetzt 10.912 Euro Spielgeld. Wahnsinn.
Gut gerechnet. Hättest du dich das getraut?
Ich glaube nicht.
Mit zitternden Fingern an der Maus. Unser Autor Christian Schiffer hat sich getraut. Er hat Tradimo getestet. Und ein längeres Interview mit dem Besitzer dieser Trading-Schule, Dominik Kofert, gibt es am Montag zu hören bei den Kollegen von D-Radio Wissen.
Tja, und damit hat sich's jetzt ausgepokert bei uns. Und wir kommen zum Schwerpunkt der Netzmusik heute. Globale Goethe-Grooves aus verschiedenen Projekten des Goethe-Instituts. BLNRB heißt so eines, mit Musikern aus Nairobi und Berlin. In diesem Fall Jacuzzi und Uko Flani mit einer Live-Aufnahme. Die gibt's zum Gratis-Download bei Soundcloud. Der Link dazu, wie immer, in unserer Playlist unter breitband.dradio.de. Der Track heißt Msoto Millions.
Uko Flani, ready, Jacuzzi. Above the heights of the Ambassade, the night.
Ja, und die kommen heute ohne das gestern vom Bundesrat durchgewunkene Leistungsschutzrecht für Presseverleger daher. Dazu haben wir Ihnen aber ein Dossier auf unserer Website angefertigt und dorthin gestellt. Unter breitband.deradio.de/lsr finden Sie die wichtigsten Highlights der letzten 3,5 Jahre zum Thema. Weitere durchwachsene Medien und Meinungen gibt es jetzt mit unserem dennoch geschätzten Kollegen Markus Richter.
Dankeschön.
Wir beginnen mit der Telekom. Die denkt über eine Änderung der DSL-Tarife nach, die einen Teil der Netzgemeinde ziemlich aufregt. Also diese geplante Änderung, warum?
Weil die Telekom mit dem Gedanken spielt, ihr Breitbandinternet genau wie bei Mobilfunkangeboten zu drosseln, wenn ein bestimmtes Volumen an Daten übertragen wurde. Der Anschluss soll dann auf 384 Kilobit pro Sekunde gedrosselt werden. Das kann man sich vorstellen wie sehr, sehr, sehr langsames Standard-UMTS auf dem Handy. Bekannt geworden ist das durch ein angebliches Telekom-Papier, das dem Podcast Fanboys anonym zugesendet wurde. Und die Telekom hat aber auch zumindest bestätigt, dass es entsprechende Überlegungen gibt. Kritiker befürchten jetzt, dass durch die sogenannte Netzneutralität ausgehebelt werden könnte. Denn es könnte sein, dass man sich vorstellt, eigene Angebote, wie zum Beispiel Videostream, werden nicht auf dieses Volumen angerechnet. Und dann werden die natürlich für User attraktiver als andere Diensteanbieter. Und das, sagen die Kritiker, wäre ein Nachteil, denn Internetprovider sollen halt alle Datenströme gleichberechtigt durchleiten, egal wo sie herkommen.
Kommen wir von der Telekom zur Bundesregierung. Die will, dass wir nicht mehr per Briefpost mit den Behörden kommunizieren, sondern mit der sogenannten D-Mail. einem E-Mail-Dienst, der sicher sein soll. Zu dem passenden Gesetz gab es in dieser Woche eine Anhörung im Innenausschuss des Bundestages. Dabei gab es scharfe Kritik. Von wem und warum?
Sowohl von Datenschützern als auch vom Chaos Computer Club. Die bemängeln, dass es bei der DE-Mail keine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt. Und das, obwohl die DE-Mail als besonders sicher angepriesen wird. Aber alle verschlüsselten DE-Mails können vom jeweiligen Mail-Provider geöffnet, kontrolliert und dann wieder verschlüsselt und weitergeschickt werden. Das kann man sich vorstellen, wie die Post öffnet einfach jeden Brief, den sie kriegt, guckt rein und klebt ihn dann wieder zu. Und diese Kritik prallt jedoch total ab, hat mir Frank Rieger, der Sprecher des Chaos Computer Clubs, erklärt.
Das Bundesinnenministerium hat das für sicher erklärt und hat gesagt, es ist zwar vielleicht ein bisschen unsicherer als richtige Verschlüsselung, aber dafür können es die Leute wenigstens bedienen, und hat unseren Einwand, dass man dann natürlich prima irgendwie zum einen abhören und zum anderen Trojaner einbauen kann in die E-Mail, haben sie halt, naja, das passiert doch nicht, ist doch verboten, zurückgewiesen.
Und die Kritik ist aber deswegen so heftig, weil eine komplette Verschlüsselung, wie sie gefordert wird, bei der also nur Sender und Empfänger Zugriff auf die Inhalte der Mail haben, möglich gewesen wäre, auch innerhalb dieses Projekts. Betreiber und Politik haben sich aber bewusst für die unsicherere Variante entschieden und wollen jetzt aber, dass diese Kommunikationsform bindend ist im Umgang mit den Behörden, also quasi Sicherheit per Dekret.
Und jetzt noch eine richtig schlechte Nachricht, zumindest für das Fußballradio 9011. Das verliert zum Ende der aktuellen Saison die Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga. War ja zu hören über App, über DAB Plus im Internet. Wer hat die denn jetzt und ist es wirklich ein Verlust aus deiner Sicht?
Also die Übertragungsrechte im Bereich Netcast, wie es offiziell heißt, sind an Sport1 gegangen. Eine Mischung aus Online-Plattform und Sportsender, die aus dem ehemaligen TV-Kanal DSF hervorgegangen ist. Und für die Fans gleicht das tatsächlich einer Katastrophe. Nur ein Beispiel ist ja ein von der Seite Stehplatzhelden, der sagt, 9011 habe den Markt für komplette Live-Übertragung von Spielen überhaupt erst geschaffen, und trotzdem, so sein Vorwurf, hat der DFL jetzt dem Anbieter mit dem meisten Geld die Lizenz gegeben und nicht die mit dem besten Konzept. Außerdem ist jetzt halt auch fraglich, und das ist noch schlimmer für die Hörer natürlich, wie so ein Spartensender wie 9011 ohne Bundesliga-Rechte überhaupt überleben kann. Man will sich, so heißt es in einer offiziellen Erklärung von 9011 bis zum Saisonende, über die Zukunft Gedanken machen, aber ob da noch was rumkommt, bleibt fraglich.
Und wir werden das beobachten. Mhm. Fans von Netzneutralität, sicherer Kommunikation und Fußball, so richtig zu lachen hatte in dieser Woche keiner was. Dementsprechend wird auch noch weiter hitzig diskutiert im Netz. Und die Links zu den wichtigsten Beiträgen finden Sie auf breitband.deradio.de.
Und wir kommen wieder zur Netzmusik aus verschiedenen Goethe-Institut-Projekten. Jetzt ein ganz neues vom Berliner Elektro-Glitch-Musiker Markus Popp alias Oval. Der war ja auch schon mal zu Gast hier bei Breitband. Sein neues Oval-Album Kalistostopia ist in Zusammenarbeit mit südamerikanischen Goethe-Instituten und 7 verschiedenen Sängerinnen von da entstanden und seit kurzem im Netz zu haben. Latin Glitch vom Feinsten. Hier ist Oval mit der brasilianischen Sängerin Ayache Felix und dem Track Credit Roll.
Yeah.
Vor 5 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht eine wegweisende Entscheidung gefällt. Es erklärte die Praxis der Online-Durchsuchung für verfassungswidrig und führte ein neues Grundrecht ein, nämlich das Grundrecht Achtung auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationsrechtlicher Systeme, kurz IT-Grundrecht genannt. Seitdem gibt es so etwas wie eine rechtlich geschützte digitale Intimsphäre.
Zumindest auf dem Papier. Wie sich dieses Grundrecht in der Praxis niederschlägt, dazu gab es in dieser Woche in Berlin eine Diskussionsrunde mit dem FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher, der Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und Wolfgang Hoffmann-Riem. Der hat seinerzeit dieses Urteil zum IT-Grundrecht gefällt. Philipp Banse war dabei und wir haben ihn zunächst gefragt, woran merkt man denn überhaupt, dass es dieses Grundrecht gibt?
Ja, das ist das Problem. Man merkt es eigentlich gar nicht. Also jeder merkt es nur insofern, als dass er natürlich weiß, dass sein Rechner, sein Smartphone, seine informationstechnischen Systeme so etwas sind wie seine digitale Privatsphäre, so ein ausgelagertes Gehirn. Das ist jedem bewusst und es ist jetzt seit 5 Jahren auch grundrechtlich geschützt, aber eben weitgehend nur auf dem Papier. Konkrete Auswirkungen gibt es leider noch sehr wenig.
Deshalb heißt es wahrscheinlich auch das vergessene Grundrecht, so war ja auch die Veranstaltung in dieser Woche übertitelt, bei der du warst. Inwiefern ist denn dieses Grundrecht nun tatsächlich vergessen?
Insofern, als dass es bisher wenig Konsequenzen gehabt hat. Also die Richter haben vor 5 Jahren eben dieses neue Grundrecht formuliert, wie ich das eben gesagt habe. Also dass Smartphones, Rechner, persönliche informationstechnische Systeme eben sowas sind wie die Intimsphäre und die eben grundrechtlich, grundgesetzlich ganz besonders geschützt sind. Und wer da eingreifen will, speziell der Staat, der braucht ganz besonders hohe Hürden, die er nehmen muss. Das ist jetzt da, das steht da. Daraus könnte man, hätte man ableiten können in den vergangenen 5 Jahren eine ganze Menge von konkreten Maßnahmen. Zum Beispiel allen vorweg gesetzliche Regelungen für die Online-Durchsuchung oder für den kleinen Bruder, die Quellen-TKÜ, also so eine Art Telefonabhören, Abhören von Skype-Gesprächen auf dem Rechner. Das Bundesverfassungsgericht hat da sehr hohe Hürden aufgestellt, allerdings eben auch verlangt, dass es irgendwie gesetzlich geregelt werden muss. Das ist in den vergangenen 5 Jahren nicht passiert. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn es keine rechtliche Regelung konkret für die Umsetzung gibt, dann halten eben alle die Füße still. Aber dem ist halt nicht so. Ob es jetzt Online-Durchsuchungen seit dem Urteil gegeben hat, weiß man nicht genau, ist auch ein Problem. Aber diese Überwachung von Gesprächen, die man mit Computern führen kann, also Skype beispielsweise, die hat stattgefunden und der Übergang zur Online-Durchsuchung ist da sehr fließend. Also das ist so ein Beispiel, wo ganz klar geregelt werden müsste, was zu tun ist. Aber man kann das auch ganz konkret sagen, wenn ihr fragt, wie merkt man das zu Hause? Beispielsweise Apps, Programme, die dauernd nach Hause telefonieren, irgendwelche Daten nach Hause schicken. Ist das jetzt eine Verletzung dieser Intimsphäre? Müsste ich da irgendwie drüber Bescheid wissen? Müsste ich das unterbinden können? Hätte man rechtlich regeln können? Beispielsweise beschlagnahmt die Polizei weiterhin, wie immer schon, Computer, Festplatten nach der Strafprozessordnung. Eigentlich könnte man denken, müssten die Hürden für sowas, für so einen Eingriff viel, viel höher sein. Die Strafprozessordnung hätte an dieses neue Grundrecht angepasst werden müssen. All das ist nicht passiert, deswegen das vergessene Grundrecht.
Du hast es gesagt, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger war auch bei dieser Veranstaltung. Die ist ja nun als Justizministerin eigentlich gefordert gewesen, was zu unternehmen. Hat sie sich da rausgeredet oder wie siehst du ihre Rolle?
Ja, also sie hat sich eindeutig rausgeredet. Ihre Bilanz ist sehr dünn. Sie sagt zwar, dieses neue IT-Grundrecht habe Diskussionen angestoßen, sei weltweit Vorbild. Auch bei der Datenschutzreform in Europa würde man immer wieder auf das deutsche IT-Grundrecht verweisen und rekurrieren. Aber das ist natürlich mager. Mit verglichen mit dem, was hätte passieren müssen, ist es eigentlich nichts.
Es gibt ja doch eine Merkwürdigkeit bei diesem ganzen Thema, denn wir haben ja noch ein anderes wichtiges Grundrecht im Internet, und zwar das Recht auf Informationen. informationelle Selbstbestimmung. Das wurde 1983 im Volkszählungsurteil formuliert und heiß diskutiert und ist bis heute omnipräsent und Grundlage vieler Gesetze. Das hat man also gar nicht vergessen. Warum ist das beim IT-Grundrecht so anders?
Ich glaube, dass das Interesse der staatlichen Behörden einfach sehr groß ist, vielleicht viel größer, als es das damals in den 80er Jahren war, eben Zugriff zu bekommen zu solchen Rechnern. Da werden Millionen investiert von den Ländern, von den Regierungs-, von der Bundesregierung, von den Geheimdiensten. Und das ist einfach so verwoben und so steckt so tief drin in der staatlichen Infrastruktur mittlerweile, dass das Interesse, das klar zu regeln, einfach sehr, sehr gering ist. Und man kann nur appellieren an alle Bürger, die das irgendwie aufregt, sich zu Wort zu melden, mit ganz klaren Forderungen eben zu sagen, Leute, das ist meine private Intimsphäre. Wenn Apps hier sind, dann muss das irgendwie klar geregelt werden, was die machen. Ich will klar wissen, unter welchen Umständen, welche Behörden, wann, wie heimlich auf meinen Computer können, wenn sie das denn schon dürfen sollen und wann sie wie, welche Gespräche auf meinem Rechner abhören sollen. Und außerdem kann es nicht mehr sein, dass die Polizei einfach wie bisher Festplatten, Rechner einfach so beschlagnahmt wie Stühle oder Schreibmaschinen, weil das einfach was grundsätzlich anderes ist.
Aber was muss man denn tun? Muss bei der Durchsetzung noch nachgebessert werden oder beim Recht selbst?
Erstmal müssen Grundlagen geschaffen werden. Erstmal müssen Gesetze geschrieben werden. Denn die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sind halt, wie der Name schon sagt, Vorgaben, die haben einen bestimmten Rahmen abgesteckt. Wie konkret nun Online-Durchsuchung gemacht werden darf, die ja nicht grundsätzlich verboten ist, an welche Bedingungen das geknüpft ist, wer das genau machen darf, das muss ein Gesetz regeln. In der Strafprozessordnung muss genau geregelt werden, unter welchen Bedingungen denn nun Telefonate, Gespräche auf Rechnern abgehört werden sollen. Momentan ist häufig noch so die Annahme, ja, so ein Gespräch, Telefonat auf dem Rechner per Skype, das ist letztlich nichts anderes als ein analoges Telefonat. Das ist es aber weiß Gott nicht, weil die Software, die dafür eingesetzt werden muss, um nur so ein, in Anführungsstrichen, Telefonat, Gespräch auf dem Rechner abzuhören, die ist nur ein Millimeter ein Mausklick, ein Bit von einem ausgewachsenen Online-Trojaner entfernt, der dann Videos machen kann, Festplatten auslesen kann, Festplatten verändern kann, Mails mitlesen kann. Und dieser Einsatz ist überhaupt nicht geklärt und trotzdem scheint er immer wieder vorzukommen. Also da ist das Erste, was gemacht werden muss, sind klare, eindeutige Gesetze. Und dann kann man weitersehen.
Ja, vielen Dank, Philipp Banse. 5 Jahre ist das IT-Grundrecht jetzt alt. Zur praktischen Umsetzung ist aber noch nicht viel passiert.
Und wir kommen zurück zum neuen Album des Berliners Oval, das in Zusammenarbeit mit südamerikanischen Goethe-Instituten und südamerikanischen Sängerinnen entstanden und jetzt gratis im Netz zu bekommen ist. Auf Kalidostopia sind 16, manchmal auch ziemlich kurze Tracks zu finden und deshalb haben wir hier mal 2 zusammengeschnitten. Legendary zusammen mit Agustin Abreu aus Argentinien und Credit Line mit Hanna Kobayashi aus Venezuela.
Buscando.
Breitband, Netzkultur.
Unser dänischer Kollege Henrik Moltke kommt immer mit dem Rennrad zum Funkhaus. Und weil ihm auch dieser ganze Trend zur Selbstvermessung nicht ganz fremd ist, hat er einen Selbstversuch unternommen. Mit Strava oder Strava, einem sogenannten Performance-Tracker, den er selbst auch viel beim Fahrradfahren benutzt.
Ja, und Henrik wollte wissen, wie sich sein Verhalten im physikalischen Raum und im Umfeld von Online-Gamification ändert. Das ist fast wie Facebook für Sport, meint er. Und wer Leistungssportler ist, kennt das vielleicht, dass da drin noch irgendwie was Universelles steckt, wenn er so versucht, König des Berges zu werden auf dem legendären Hawk Hill bei San Francisco.
Und sehr kalt. Ich bin auf dem Weg, mich mit einem Team von Entwicklern Fahrradfahren zu gehen. Sie fahren jeden Dienstag mit Mission Cycling durch den Golden Gate Park über Golden Gate und Hawk Hill. Seitdem ich mich vor 6 Monaten bei Strava registriert habe, hat sich Radfahren für mich verändert. Zugegeben, ich bin ein totaler Fahrradnerd. Auf Reisen habe ich immer eines meiner 4 Bikes dabei, auch diesen Januar in Kalifornien. Vor uns haben wir jetzt San Francisco. Echt schön. Skyline, gelb-orange, 10 vor 7 und jetzt geht's berghoch. Wir unterhalten uns von Rad zu Rad, aber hinter einer bestimmten Rechtskurve endet unser Gespräch abrupt. Es gibt kein Signal oder eine Startlinie, aber wir wissen alle, jetzt konkurrieren wir. Nicht nur gegeneinander, sondern gegen die 4.800 anderen Strava-Nutzer auf dem Hawk Hill Leaderboard. Die 60 Strava-Mitarbeiter sind vor kurzem in ein elegantes Bürogebäude gezogen, in San Franciscos hippen Startup-Stadtteil SoMa. Nebenan sitzen Reddit, Wikia und das Wired Magazine. Dass ich mein Fahrrad in die Büroräume mitbringe, fällt kaum auf. Es gibt ja sogar einen eigenen Abstellraum für die teuren Spezialistenräder. Sonst wäre man hier gar nicht eingezogen, sagt App-Designer Alex Mather. Die Strava-Leute sind alle selber sportbegeistert. Ungefähr 1 Million Nutzer hat Strava derzeit. 70% nutzen es häufig und 20% bezahlen auch für Premium-Features. Aber vielleicht wichtiger: Strava scheint Radfahren und den Amateursport zu verändern.
What really sets us apart is designing our app for the serious athlete. We're not trying to get you off the couch.
Das ist eine App für Sportler, die es ernst meinen. Wir wollen niemanden von der Couch zerren, aber wir wollen versuchen, sportliche Aktivitäten, um mehr Kontakte, Daten und neue Ziele zu ergänzen.
What makes us different is our approach is not afraid to focus on a serious athlete.
Ich frage Alex Mather, wie er einem Neuling Strava erklären würde.
Wir fragen normalerweise: Nenn mir einen Hügel in der Nähe deines Hauses, was ist da deine Bestzeit? Das wissen die Leute meistens. Aber was ist die Bestzeit deiner Freunde? Das wissen sie in der Regel nicht. Dann sagen wir: Mit Strava würdest du das auch wissen.
So. Jetzt habe ich Kontakt.
Am Hawk Hill im morgendlichen San Francisco habe ich einen guten Start hingelegt.
Da kommt Schiller vorbei.
An einem ebenen Teilstück überhole ich einen Konkurrenten. Er sieht das Mikrofon und fragt, wie es mit meiner Reportage läuft. Ich hatte meine Erschöpfung nicht einkalkuliert. Und wie geht's dir? Hawk Hill ist der beste Weg, richtig wach zu werden. Weil man jedes Mal ein bisschen stirbt, sagt mein poetischer Mitfahrer. Er sei gerade auf Rang 55 auf dem Hawk Hill Leaderboard.
So I'm in good company.
Kurz vor dem Gipfel bemerke ich, wie die 3 Führenden einen Kreisverkehr links herum abkürzen.
I've noticed here on Hawk Hill some people crossed left at the roundabout and some people crossed right.
Wie geht Strava mit Betrug um?
Cheating's a funny one and you know.
Ja, das mit dem Schummeln ist schwierig. Man muss eigentlich bestimmte Punkte abfahren, aber natürlich kann man dabei betrügen. Es soll natürlich Spaß machen und wir hoffen, dass unsere Sportler für sich selbst verantwortlich sind.
We're not going to be able to catch every cheat. We hope that our athletes are responsible enough.
Im Eifer des Gefechts vergisst manch ein Sportler seine Selbstverantwortung. 2010 kam der kalifornische Strava-Nutzer William Flint ums Leben, als er bei einer Bergabfahrt mit einem Auto kollidierte. kurz nachdem ein anderer User seinen bisherigen Gipfelkönig-Rekord gebrochen hatte. Laut GPS war er 15 km/h schneller gefahren als erlaubt. Strava heißt auf Schwedisch Streben. Dieser virtuelle Wettbewerb kann einiges in uns auslösen. Ich selbst schäme mich noch heute für einen Wutanfall in einer Mischung aus Deutsch, Englisch und Dänisch. Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin wäre ich bei Tempo 50 beinahe mit einem Skateboarder zusammengestoßen. Er hatte mich nicht kommen sehen. Aber wie hätte er auch wissen sollen, dass ich gerade auf unsichtbarer Rekordjagd war?
Und jetzt sind wir am Gipfel und ich spüre, dass meine Lungen bald aus meinem Brustkorb explodieren werden. Ich bin Sechster geworden von 20 Leuten und bin relativ zufrieden damit. Und es ist so schön hier oben. Man sieht ganz San Francisco.
Good morning.
Good morning.
And now what happens?
We take it easy all the way back to the city.
That's it. Okay.
Unser Kollege Henrik Moltke noch ganz außer Atem bei seinem Selbstversuch mit der Fahrrad-App Strava. Und ja, es gibt natürlich auch noch andere Apps, die Ähnliches leisten können. Zum Beispiel Cycle Meter oder Map My Ride und noch andere.
Ja, und jetzt kann man sich ja fragen, wie entwickelt sich diese ganze Straßenverkehrs-Gamification in Zukunft? Erst gab es diese Jogger-Apps, die haben noch niemand so richtig wehgetan, außer vielleicht dem Jogger, wenn er zu viel gerannt ist. Jetzt diese Fahrrad-App-Competition, das wird schon ein bisschen gefährlicher. Wir haben es gehört auch bei Henrik. Wird sowas vielleicht auch bald für Motorradfahrer und Autofahrer geben? Kannst du dir sowas vorstellen, das zu benutzen, Vera?
Ja, also ich will mir so einen Armreif kaufen, mit dem man seine Schritte zählen kann. Weil ich nämlich gelesen habe, dass man 4000 Schritte oder sogar noch mehr am Tag machen soll, um einigermaßen gesund zu leben. Und dann kann man eben zählen, wie viel man schon gelaufen ist am Tag. Das finde ich ganz gut. Das andere wäre mir alles zu stressig.
Aber du musst ja nicht die ganze Zeit da drauf gucken und läufst
nein,
an den Baum.
Nein, um Gottes Willen, nein, nein. Immer am Ende des Tages.
Gut.
Wird abgerechnet.
Und am Ende der Sendung sind wir auch angekommen, am Ende von Breitband heute. In 4 Minuten gibt es die Nachrichten hier im Deutschlandradio Kultur. Anschließend berichtet die Deutschlandrundfahrt heute aus verschiedenen Orten vom morbiden Charme stillgelegter Industrielandschaften.
Und bis dahin, also bis zu den Nachrichten, noch Musik. Ein neuer Dubhouse-Track vom Berliner Pole. Der DJ und Elektromusiker ist gerade vom Goethe-Institut gefördert auf Australien-Tour. Lurch heißt seine Nummer und damit schleichen wir uns davon. Tschüss sagen, Martin Riesel
und Vera Linz. Thank you.